Moin, Servus und Konnichiwa. Herzlich willkommen zur 165. Folge von Promille und Prozente, dem vielleicht unterhaltsamsten Geldanlage-Podcast im deutschsprachigen Raum. Es ist der 1. Mai 2023 und wir schreiben oder haben 20.39 Uhr. Lasse, ich begrüße dich. Herzlich willkommen. Wie hast du diesen 1. Mai bislang verbracht?
Ja, Tag der Arbeit, Jonas. Bei allen anderen Feiertag, bei uns natürlich, wie der Name schon sagt, Tag der Arbeit, auch wirklich ein Tag der Arbeit. Ich war dieses Wochenende mit meiner Familie, bei der Familie von meiner Frau, in Bautzen, im schönen Bautzen. Nicht direkt in Bautzen, aber auf der Ecke da, und habe mir das Lausitzer Teich oder die Lausitzer Teichlandschaft angeguckt. Eine fantastische Landschaft, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich bin ja generell großer Fan von Ostdeutschland. Da gibt's tolle Städte, tolle Regionen mal wieder zu besichtigen. Görlitz ist auch eine meiner absoluten Favoritenstädte. Da kommt ja auch meine Frau ursprünglich her. Und ja, jetzt waren wir da in der Lausitz und haben uns die ganzen Teiche da angeguckt, haben mit unseren Verwandten ein schönes Wochenende verbracht. Heute waren wir tatsächlich auch nochmal in Bautzen selbst. Ist ja bekannt für Senf und für den Stasi-Knast. Aber Bautzen kann durchaus auch sehr viel mehr, muss ich sagen. Also eine unfassbar geile Altstadt. Und was viele nicht wissen, vor allen Dingen diejenigen, die in Berlin wohnen, hier fließt ja die Spree durch, und die Spree, die entspringt in der Oberlausitz und fließt auch durch Bautzen. Da ist sie noch ein ganz kleiner Fluss und fließt durch ein malerisches Tal, man kann schon fast sagen eine Schlucht. Und oberhalb der Spree ist dann die Burg und die Stadtmauer und zahlreiche Kirchen und so weiter. Also spektakulär, man kann es nicht anders sagen. Und ich, dann ende ich auch mit meiner Lobeshymne hier auf Bautzen und auf die Lausitz. Es gibt auch eine wunderbare Dokumentation vom MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, die nennt sich Karpfenland. Und da geht es um die Karpfenzucht in der Lausitz, die schon jahrhundertelang dort Tradition hat, also das größte zusammenhängende Teichgebiet in ganz Europa. Also so eine Mischung aus Natur- und Kulturlandschaft. Und die Fischzucht hat da eben lange Zeit schon Tradition. Und in der DDR wurde es industrialisiert, weil die DDR da wenig Fische aus der Hochsee fischen konnte. Nur ein bisschen Ostsee, aber mehr war da ja nicht. Und deswegen haben sie dann die Binnenfischerei industrialisiert. Haben sie ganz geschickt gemacht. Also diese Dokumentation werde ich euch gleich noch in die Shownotes packen. Und damit endlich
auch die ziehe ich mir rein, Lasse. Die ziehe ich mir rein. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Karpfenland. Wobei Karpfen, ich muss sagen, Karpfen ist nicht mein Fish of Choice. Wenn ich mir was ausruhen dürfte, dann würde ich hier von den hiesigen Fischen, würde ich eher einen schönen Zander, eine Scholle. Naja, Scholle darf man eigentlich mehr essen, ist völlig überfischt, aber ja, Zander oder Scholle, darauf würde ich gehen, wenn ich mir das aussuchen dürfte, so an hiesigen Fischen.
Ja, das stimmt. Scholle ist natürlich auch fantastisch. Scholle Müllerin Art zum Beispiel, ne, schön, oder Finkenwerder Art, schön mit Bratkartoffeln und Panade und so weiter. Ach, ein absolutes Träumchen. Aber gut, Karpfen hat auch was. Ich habe auch ein paar Fischfrikadellen dort gegessen, zum Beispiel im Haus der 1000 Teiche.
Aus Karpfen? Naja.
Ja, aus Karpfen, aus regionalem Fisch. Obwohl wir eigentlich jetzt am Ende der Karpfensaison sind. Also jetzt im Sommer wird gar nicht gefischt, sondern es wird immer nur im Herbst und im Winter, oder eigentlich im Herbst wird gefischt. Und dann im Winter wird natürlich auch noch Fisch verkauft und dann im Sommer gibt's da gar keinen Fisch zu kaufen. Also wir hatten jetzt gerade noch Glück und haben die letzten Fischfrikadellen wahrscheinlich bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch ein bisschen was auf Lager, könnte ich mir vorstellen. Aber also richtig frischen Fisch kriegt man dann im Sommer dann nicht eigentlich. Also zumindest kein Karpfen. Der ist eigentlich immer nur eher im Herbst dann am Start. Ja, das soll es zumindest zum Intro gewesen sein. Wir machen eine Japan-Spezialfolge und es geht in dieser Folge nur um Japan. Es geht um die Makroökonomie Japan, warum wir der Meinung sind, und nicht nur wir, sondern auch einige andere, dass Japan aktuell doch ganz interessant sein könnte für ein Investment. Und dann stellen wir euch noch zwei Aktien vor, die wir persönlich für spannend und für einen Blick wert halten. Und am Ende gibt's noch zwei ETFs, also einen, den wir ein bisschen näher erläutern, und einen, den wir nur mal kurz anschneiden als kleine Alternative. Das ist also das, was euch erwartet in dieser Folge. Kapitelmarken und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und natürlich auch in eurem Podcast-Player. Da sind die Kapitelmarken dann verzeichnet, mit denen ihr dann hin und her switchen könnt. Jonas, bevor wir starten, auch noch ein paar Anekdoten aus Kiel. Ich war ja in Kiel jetzt längere Zeit. Und habe da die Kieler Semmel kennengelernt. Die kannte ich tatsächlich echt noch nicht, obwohl ich gebürtiger Kieler bin. Das war natürlich ein großer Fauxpas meinerseits. Aber hast du schon mal von der Kieler Semmel gehört?
Nie gehört. Also meine Assoziation ist, ob die wohl mit Fischrogen gebacken ist.
Ja, nee, nicht ganz. In Fachkreisen wird die Kieler Semmel auch liebevoll das Croissant des Nordens genannt. Oder die Kieler Fettsemmel. Und das liegt daran, dass das wird eine ganz normale Semmel gemacht, ne? Und dann wird der Teig letztendlich so über so ein raues Brett gerieben. Und dieses raue Brett ist eingerieben mit Schmalz, mit Schweineschmalz, Salz und Zimt. Und diese Mischung, die wird dann quasi in den Teig eingerieben über dieses raue Brett, über das der Teig dann rübergerollt wird per Hand. Also das ist nochmal ein extra Schritt. Und dann, das sorgt dafür beim Backvorgang, dass die Semmel so eine raue Oberfläche bekommt. Und aus der Semmel kommt dann so eine, ja, das ist wie so ein, die schwitzt die Semmel so ein bisschen, ja. Also dieses Fett zusammen mit dem Salz und dem Zimt bildet dann eine sehr, sehr leckere Kruste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich hab's. Anscheinend ist es völlig an mir vorbeigegangen, aber die Kieler Bäcker, Meisterinnen und Meister, die sind jetzt, haben sich wieder ihrer Tradition besonnen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, in meiner Kindheit und Jugend gab es das gar nicht, weil das natürlich auch teurer in der Herstellung ist. Deswegen wurde das alles wegrationalisiert und jetzt hat man sich der alten Tradition wieder zurückerinnert. Und es gibt echt Kieler Semmeln an vielen verschiedenen Orten da in Kiel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, absolute Empfehlung, bin ich großer Fan.
Genial, kannst ja nächstes Mal, wenn ich hier schon Schweineschmalz höre, es geht ja bestimmt auch vegan, so mit veganem Schmalz, Zwiebelschmelz. Zum Beispiel Zwiebelschmelz, Schmalz von Zwergenwiese, ist ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen aus Schleswig-Holstein.
Absolut, ist oft leider immer noch mit Palmfett oder so, also der vegane Zwiebelschmalz. Aber dann wird sich
dann musst du auch zu Vitaquell greifen. Ja. Vitaquell hat, kriegst du auch in jedem Biomarkt, veganes Schmalz von Vitaquell ohne Palmöl, ohne Palmfett.
Ja, siehst du, also es entwickelt sich alles weiter. Aber jetzt haben wir schon zwei touristische und auch kulinarische und kulturelle Highlights hier in dieser Folge platziert im Intro. Nämlich einmal die Lausitz und Bautzen und dann noch das Croissant des Nordens beziehungsweise die Kieler Semmel. Also für jeden was dabei hier. Und jetzt starten wir tatsächlich mit dem Thema, Jonas. Wir wollen heute in einer halben Stunde durch sein. Das haben wir uns fest vorgenommen. Und dementsprechend los geht's mit Japan. Einmal kurz zum Start einen kleinen Makroüberblick. Was ist das überhaupt für ein Land, Japan?
Ja, der Inselstaat, ne?
Ja.
Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Nippon.
Okay, also die ganzen Infos, die hast du gar nicht richtig im Kopf. Aber ich helfe dir mal ein bisschen auf die Sprünge. Also Japan ist ja tatsächlich immer noch eins der größten oder bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Mittlerweile sind natürlich viele Länder vorbeigezogen, aber mit knapp 126 Millionen Einwohnern immerhin noch Platz 11 weltweit. Mitglied der G7 natürlich, lange Zeit auch zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde nach den USA. Anfang der 2000er wurde Japan dann von China abgelöst, mittlerweile also noch auf Platz 3 mit einem Bruttoinlandsprodukt 2021 von immerhin 4,9 Billionen US-Dollar. Das ist schon mal nicht schlecht. Und Japan hatte vor allen Dingen in den 60er, 70er und auch in den 80er Jahren eine rasante wirtschaftliche Entwicklung vorzuweisen, galt damals auch so ein bisschen als wirtschaftlicher Herausforderer der USA, war ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann und ist auch heute noch enger Bündnispartner der Amerikaner, politisch und militärisch gesehen, aber als wirtschaftlicher Kontrahent haben sich die Japaner damals durchaus auch mit den USA so ein bisschen gemessen. Und das ging eine ganze Zeit lang gut, bis Ende der 80er Jahre dann die Immobilienblase geplatzt ist in Japan. Und seitdem ist die Wirtschaft tatsächlich in der Stagnation eigentlich begriffen. Nicht Stagflation, weil es gab eben keine Inflation, sondern lange Jahre auch eigentlich deflationäre Tendenzen. Also die Teuerung war negativ, die Preise sind auf breiter Front eben immer mal wieder zurückgegangen und die Notenbank hat halt trotz 25 Jahre jetzt Nullzinspolitik, also ultra expansiver Geldpolitik, ist nicht vollbracht, die Inflation in Japan wieder so richtig in Gang zu bringen. Also diese Wirtschaftskrise, die hängt dem Land immer noch nach und auch der japanische Aktienmarkt hat tatsächlich von Anfang der 90er Jahre bis jetzt Anfang der 2020er Jahre, also über 30 Jahre, nicht wieder sein Allzeithoch erreicht. Jetzt mittlerweile hat das geknackt, aber das muss man sich mal vorstellen. Also wir reden ja immer davon, ne? Wenn man einen Bullenmarkt hat, dann gibt es einen Bärenmarkt, der dauert vielleicht 1-2 Jahre maximal und dann geht es weiter nach oben. Das kann am Beispiel Japan dann eben auch wirklich ganz anders laufen und dann über Jahre oder Jahrzehnte in eine Stagnation eigentlich übergehen. Beim DAX hatten wir es ja ähnlich, da hatten wir ja schon mal das Beispiel mit dem Kursindex gesagt. Der DAX ist ja ein Dividendenindex, wo also auch die ganzen Dividenden mit in den Kurs des DAXes und die Berechnung einfließen. Und wenn man jetzt nur den Kurs nimmt, also ohne die Dividenden, also den sogenannten DAX-Kursindex, dann verharrt er ja auch immer noch auf dem Niveau von Anfang der 2000er Jahre, also von dem großen New Economy Boom und hat dieses Niveau auch heute noch nicht signifikant überschritten bei 6.300 Punkten. Und was sicherlich auch noch wichtig ist bei Japan, ist, dass ja im Zuge dieser wirtschaftlichen Stagnation, vor allen Dingen auch nicht nur durch die Wirtschaftskrise hervorgerufen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, sondern auch durch die demografische Entwicklung. Japan schrumpft. Japan ist eines der ältesten Länder der Welt. Und auch das sorgt dafür, dass die wirtschaftliche Dynamik nachgelassen hat und auch die Inflation zurückgegangen ist. Und sehr schwer eben auch nur über die von der Notenbank vorgesehenen 2% überhaupt geht oder auch nur ansatzweise an die 2%. Die Japaner, also vor allem der japanische Staat, ist hoch verschuldet, allerdings eben nur bei den japanischen Banken eigentlich selbst, also das eigentlich sind das Inlandsschulden und die ausländischen Schulden sind minimal. Im Gegenteil, die japanische Notenbank oder auch der japanische Staat und auch japanische Banken sind eigentlich große Kapitalexporteure, also kaufen zum Beispiel unter anderem US-Staatsanleihen im großen Stil auf und finanzieren damit auch das Defizit anderer Staaten, also primär auch der Amerikaner.
Nutzen also auch den positiven Carry, der da seit Jahrzehnten vorherrscht, ne? Zum Beispiel in dem Fall dann im Währungspaar Dollar-Yen, ne? Weil sie dann ja Yen verkaufen, von denen sie ja infinit welche haben als ausgebende Geschichte, also nicht die japanische Regierung, aber zumindest die Bank of Japan ist ja schaffende, generierende Yen-Quelle und verkauft dann Yen und kauft, beziehungsweise kauft dann eben US-Staatsanleihen und hat ja durchaus jetzt ja auch profitiert, ne? Wenn die jetzt die Dollar verkaufen und dafür Yen wieder kaufen, also durchaus auch ein Profiteur davon. Könnte natürlich auch irgendwann mit dazu beitragen, wenn deutlich weniger US-Staatsanleihen gekauft würden in der Zukunft. Gut, weiß man nicht, ob das passieren wird von japanischer Seite, aber dass da eben dann auch zumindest von Japan aus weniger Nachfrage nach US-Dollar in dem Bereich wie vorherrschen könnte. Und wenn sie das dann wieder zurück in Yen konvertieren würden, würde das dann entsprechend eine relativ hohe Nachfrage nach Yen wieder generieren. Aber das ist jetzt vielleicht erstmal ein Thema am Rande.
Aber genau, das ist so ein bisschen auch das Szenario, was jetzt vielleicht so ein bisschen am Markt ein bisschen gespielt wird. Also weil der Kuroda, das ist der bisherige Notenbankchef gewesen, der hat in den letzten 10 Jahren diese ultra lockere Geldpolitik nochmal so ein bisschen auf den Zenit getrieben, sage ich jetzt mal, zusammen mit Shinzo Abe, dem ehemaligen Ministerpräsident, der ja letztes Jahr ermordet wurde bei einem Attentat. Der hat ja die sogenannten Abenomics konzipiert, also letztendlich also eine noch höhere Verschuldung und Wirtschaftswachstum eben auf Grundlage von höherer Staatsverschuldung und einer sehr expansiven Geldpolitik. Die japanische Notenbank hat ja nicht nur null Zinsen, sondern sie kauft auch japanische Staatsanleihen im großen Ausmaß auf und sie kauft auch japanische Aktien und andere Vermögenswerte auf. Also die japanische Notenbank ist mit einem großen Teil auch an japanischen Unternehmen zum Beispiel beteiligt, was in Europa oder den USA ja auf jeden Fall nicht noch lange Zeit zumindest bisher undenkbar schien. Ob das dann in Zukunft auch noch gilt, das wird man dann sehen. Aber das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Strategie beziehungsweise ein anderes Ausmaß von expansiver Geldpolitik auf jeden Fall. Aber Jonas, kommen wir nochmal auf die Wirtschaftsstruktur von Japan vielleicht zu sprechen. Warum könnte es denn aktuell besonders attraktiv sein? Also einerseits, weil vielleicht diese expansive Geldpolitik ein bisschen verändert wird, andererseits aber auch, weil die Inflation tatsächlich erstmals seit 30 Jahren über 2% gestiegen ist, sogar auf 3 oder jetzt im Zenit auf 4%. Jetzt ist sie auch wieder leicht rückläufig. Warum ist das sogar positiv in Japan? Also in Deutschland und den USA wird das ja immer sehr negativ gesehen, höhere Inflation. In Japan ist es ja erstaunlicherweise etwas anders.
Ja, grundsätzlich wird ja gesagt, dass oder von gewissen Interessengruppen oder auch von wichtigen geldpolitischen Institutionen, wie unter anderem Notenbanken, wird ja eine Inflation um und bei 2% als wünschenswert erachtet. so generell nach VWL-Lesart und Lehrmeinung ist es ja so, dass gesagt wird oder angenommen wird, dass eine Inflation besser ist als eine Deflation. Das heißt also eine Teuerung, Preissteigerung, eine Geldentwertung ist besser, weil dann die wirtschaftlichen Akteure, vor allem Unternehmen sind in dem Fall jetzt damit gemeint, der Staat kann ja auch ein wirtschaftlicher Akteur sein, aber in dem Fall sind vor allem Unternehmen damit gemeint, weil die, wenn sie eben grundsätzliche Aussicht auf steigende Preise haben, dann eben auch Investitionen sich lohnen oder Unternehmen dann Investitionen als lohnenswert erachten, neben der Tatsache, dass möglicherweise auf einen wachsenden Markt abgezielt wird. Und bei einer Deflation, gerade wenn sie dann mehrere Jahre dauert, ist es dann so, dass man eben Preissenkung im Markt hat und das würde nach aktueller vorherrschender VWL-Lesart Unternehmen dazu bringen, deutlich weniger Investitionen zu machen, weil eben gesagt wird, dass aufgrund von in Erwartung sinkender Preise sich dann in den Sektoren Investitionen eben deutlich unattraktiver gestalten würden. Also grundsätzlich ist eine Inflation also um und bei 2% angestrebt, zumindest so offiziell. Wenn man jetzt anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist, auch die Warenkörbe von, ja, in Anführungsstrichen normalen VerbraucherInnen sich anguckt, zum Beispiel in Europa, Deutschland, dann ist die Inflation in den letzten 10, 12 Jahren deutlich über diesen angepeilten 2% gelegen. Wir hatten das auch immer wieder erwähnt, dass es noch einen anderen Akteur gibt oder andere Akteure gibt, für die Inflation gut ist, nämlich sehr große Schuldner. Und die größten Schuldner auf dieser Welt sind Staaten. Ganz praktisch, dass Staaten in der Regel auch das Gewaltmonopol haben. Und dann eben die Einnahmen, Steuern, die erheben sie ja prozentual. Und die Schulden, die sie haben, sind ja nominal. Und das heißt, wenn dann die Inflation steigt, die Preise steigen, zum Beispiel Benzinpreise steigen oder generell Preise steigen, dann wird ja auch auf die prozentuale Mineralölsteuer oder Mehrwertsteuer in dem Fall oder meinetwegen auch auf Gewerbesteuern etc. Kommt dann ja nominal kommen höhere Geldbeträge rein und ist also einfacher für diese sehr großen und mächtigen Schuldnergruppen, ihre nominellen Schulden eben zurückzuzahlen. Deswegen ist Inflation einfach von wirklich wichtigen und mächtigen wirtschaftlichen Akteuren und Interessengruppen gewünscht und Deflation eher nicht. Japan ist ganz grundsätzlich ein sehr exportlastiges Land. Was ich übrigens gerade eben gelesen hatte, Lasse, Japan, fast 7000 Inseln gehören zu Japan. Hätte ich ja niemals gedacht.
Das ist schon erstaunlich, ne? Ich habe auch gerade wieder eine Arte-Dokumentation gesehen. Könnte ich auch nochmal verlinken. Muss ich mir gleich mal eine Notiz machen. Da geht es um den Pazifismus nach dem Zweiten Weltkrieg, aber wie der jetzt letztendlich auch an sein Ende kommt und Japan ja massiv aufrüstet, allein in den nächsten 3 Jahren, oder ich glaube in den nächsten 5 Jahren 300 Milliarden US-Dollar ins Militär steckt und ja, sich auch so ein bisschen eine Abkehr leistet eigentlich von der bisherigen Politik, von der bisherigen, ja, letztendlich Doktrin kann man es vielleicht nennen, aber ist auch in der Verfassung verankert, dass man keine Angriffskriege führen darf. Das wird sicherlich auch weiterhin so bleiben, aber man will auf jeden Fall das Militär so aufstellen, dass man eben auf Aggression, vor allen Dingen natürlich aus China, aber auch aus Nordkorea, besser reagieren kann und dass man letztendlich auch Gegenschläge zum Beispiel führen kann. Auch das ist bislang nämlich eigentlich in der Verfassung untersagt. Und das war eine ganz interessante Doku, 25 Minuten geht die, glaube ich, aber die spielt unter anderem eben auch auf Okinawa und auf den südlichen Inseln, die an Taiwan grenzen. Und das ist natürlich die Region in Japan, die am exponiertesten ist und auch wo die Gefahr am größten ist letztendlich, dass sie in einen Konflikt mit China hineingerissen wird.
Ja, danke fürs Verlinken jetzt schon mal an dieser Stelle. Werde ich mir auch anschauen, finde ich gut. Ich hatte dann zu dem Ende des Pazifismus, des japanischen Pazifismus, in der Praxis auf jeden Fall auch jüngst mal Artikel in der Le Monde Diplomatique durchgelesen. Auch die Ausgabe bin ich dir noch schuldig. Vor meiner Abreise muss ich dir unbedingt da diesen Stapel übergeben lassen. Also was man zur japanischen Wirtschaft irgendwie auch nochmal sagen kann, japanische Unternehmen und die japanische Wirtschaftspolitik ist unter anderem in Südostasien wirklich sehr stark aufgestellt und kann durchaus als eine Art Gegengewicht zu China gesehen werden. Und hier liegt auch eine große Chance für Japan, weil eben Südostasien eine extrem dynamisch entwickelnde Großregion ist, mit vielen hunderten Millionen Menschen, die dort leben, und japanische Unternehmen mit Sicherheit von der Entwicklung dieser riesigen Region profitieren werden. Risikofaktoren für Japan sind Demografie, also ist eine relativ alte Bevölkerung, ist auch eine relativ homogene Bevölkerung, und die Einwanderungspolitik ist weiterhin ziemlich restriktiv. Also Japan müsste eigentlich deutlich mehr Einwanderung zulassen, aber die japanische Gesellschaft tut sich damit relativ schwer. Wenn man sich mal generell auch die Geschichte Japans anschaut, das Land war ja jahrhundertelang, oder dieses Inselreich war jahrhundertelang extrem abgeschottet und sich primär mit sich selber beschäftigt und auch erstaunliche Fähigkeiten wirklich entwickelt, mit dem, was man eben in Anführungsstrichen zu Hause hatte, klarzukommen. Japan wird eigentlich immer, das haben vielleicht auch Menschen, die mit Japan wirtschaftlich zu tun haben, es wird in Japan eigentlich immer überlegt, ob man, bevor man bestimmte Sachen importiert, gerade wenn es Fertigwaren ist, ob man das nicht selber machen könne. Also es ist so eine ganz gängige Herangehensweise. Dann wächst natürlich nicht alles oder rohstoffmäßig gibt es bei weitem nicht alles in Japan. Das ist sicherlich eine Parallele zu Deutschland. Deutschland, wie wir alle wissen, auch stark exportabhängig, exportstark. Aber eben Deutschland eben auch ähnlich wie Japan sehr stark rohstoffabhängig. Und hier ist eben auch für Japan Risikofaktor, was die Japaner schon wirklich viele, viele Jahre so machen. Die haben so eine Art, salopp gesagt, Frühwarnsystem vor vielen, vielen Jahren eingeführt. Und das schützt unter anderem davor, eben einseitig von Rohstoffen oder Grundstoffen Energie abhängig zu sein auf der Importseite. Das hätte man sich vielleicht auch für Deutschland gewünscht. Also Japan fährt in dem Fall hier deutlich besser, geht hier überhaupt mal strategisch vor. Das kann man in Deutschland nicht so richtig erkennen. Hoffentlich ändert sich das mal. Und es geht halt in diesem sogenannten Frühwarnsystem darum, Import- und Exportrouten laufend zu analysieren, laufend zu prüfen und eben darauf zu achten, dass es keine zu starken Abhängigkeiten gibt, die möglicherweise von nur ein oder zwei Parametern bestimmt werden. Und hier hat Japan offensichtlich uns ein bisschen oder einiges voraus. Dann noch eine andere Geschichte, Lasse hat es schon angesprochen, ist natürlich ein Risikofaktor. Taiwan, China, es gibt teilweise extrem starke Ressentiments zwischen China und Japan. Das rührt nicht zuletzt aus dem letzten Jahrhundert her, dass Japan ja auch Invasor war, von China, und eben da Teile Chinas ja angegriffen und besetzt hatte. Und wie das halt so mit so mächtigen Nachbarn ist. Und Japan ist eine wirtschaftliche Weltmacht und militärisch sicherlich eine Regionalmacht, aber ja laut Verfassung eine sehr friedliche Regionalmacht. Und China dann eben, wie soll man das sagen, deutlich expansionistischer und auch aggressiver unterwegs und sicherlich auch, wenn man einen militärischen Muskelvergleich wagen möchte, China dann doch auf Weltmachtniveau oder zumindest auf dem besten Wege dahin, oder ja, insbesondere was natürlich auch die Atomwaffen angeht, ja, muss man sagen, leider da doch mit an der Spitze. Und diese Konfliktgefahr, die ist aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft natürlich auch für Japan von Bedeutung. Aber selbst wenn es das nicht gäbe, sind Demografie und dann ein bisschen weiter abgeschlagen Rohstoffabhängigkeit für Japan doch auch eben Achillesfersen, die mit denen sie umgehen werden müssen.
Genau, stimmt. Auf jeden Fall die Demografie vereinigen, die sehe ich eigentlich auch als Hauptpunkt. Da war auch nochmal eine Frage von Navid bei Discord. Der hatte, glaube ich, in einem japanischen REIT, also in japanische Immobilienfonds, also grob gesagt jetzt investiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ohne mich jetzt ganz tiefgehend damit auseinandergesetzt zu haben, aber ja, in Japan würde ich persönlich zumindest nicht auf steigende Immobilienpreise spekulieren, weil die Preise aktuell schon oder in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten ja sehr, sehr hoch waren und durch die Demografie eigentlich es meines Erachtens nur eine Richtung geben kann, tendenziell nämlich eher nach unten, wenn es eben keine Zuwanderung gibt im großen Stil, wie sie jetzt meinetwegen in Europa oder in den USA vorhanden ist und die Alterung und auch die Schrumpfung der Gesellschaft eben zumindest aufhält, also in den USA ja sogar ins Positive verkehrt, durch die große Zuwanderung aus Latein- und Mittelamerika und Südamerika sind die USA ja sogar noch eine vergleichsweise sehr junge Nation oder vom Durchschnittsalter sehr jung und wachsen sogar noch in der Bevölkerung, während in Europa es zwar ordentlich Zuwanderung gibt, aber eben die Zuwanderung nicht ausreicht, um die Alterung und auch die Schrumpfung der Gesellschaft zu verhindern. Sie verlangsamt das Ganze nur. Und in Japan schlägt es halt voll durch, weil es da kaum Zuwanderung gibt und das eigentlich auch nicht absehbar ist, dass das in den nächsten Jahren politisch irgendwie sich verändert oder gewollt ist und plötzlich umgekehrt wird. Das heißt, da wird die Demografie dann wirklich voll durchschlagen und das heißt dann wirklich eine sehr, sehr stark schrumpfende Bevölkerung auch in den nächsten Jahrzehnten. Und das wird sich dann meines Erachtens eben auch natürlich auf die Immobilienpreise und auch generell auf die Nutzung der Immobilien auswirken, weil wenn es aber viel, viel weniger Menschen gibt im Land, dann werden natürlich auch die bestehenden Immobilien einfach nicht mehr so genutzt, wie sie heute vielleicht noch genutzt werden. Also das vielleicht nochmal als kleiner Link hier oder als kleine Beantwortung, zumindest oberflächliche Beantwortung der Frage von Navid. Kommen wir zum ersten Unternehmen, Jonas, würde ich sagen. Und du hast uns einen alten Bekannten mitgebracht. Und wie soll es eigentlich bei dir auch anders sein? Natürlich zu Hause in der Spieleindustrie.
Ja, genau. Nintendo. Die meisten hier werden es kennen. Viele haben hier sicherlich einen Gameboy oder mal einen Gameboy besessen. Ist auch Gameboy an sich eine der Top 5 meistverkauften, erfolgreichsten Spielekonsolen überhaupt. Weltweit, markenübergreifend. Und Nintendo macht ja seinen Umsatz vor allem mit Hardware, also mit Spielekonsolen und also NES, Super NES, die Wii, dann viel erfolgreichere Nachfolgerin ab Mitte 2017 war und ist dann die Switch. Und Game Boy gibt's und dann macht Nintendo natürlich auch viel Umsatz mit dem Verkauf von Software, also von Spielen wie irgendwie Zelda, super erfolgreich. Jetzt demnächst, ich glaube am 12. Mai kommt raus, nach Breath of the Wild kommt Tears of the Kingdom, glaube ich, heißt es, glaube ich, Tears of the Kingdom von Zelda raus, ist auch schon viel beachtet, die Gaming-Szene ist auch schon richtig heiß drauf. Ich habe selber keine Switch, habe aber Breath of the Wild, den guten, ja, ich weiß nicht, doch, er ist schon, glaube ich, relativ alt, sieht aber sehr jung aus, ist natürlich mega stark und aktiv, den guten Link da schon durch Hyrule gejagt und muss sagen, das hat mich auch durchaus gepackt. Hab da einige Stunden im Kingdom of Hyrule mit Link zusammen verbracht und werde sicherlich, wenn meine Nachbarn sich dabei Tears of the Kingdom zuschlagen, werde ich da sicherlich auch wieder ein paar Stunden investieren und da wird auch davon ausgegangen, dass das verkaufsmäßig sehr gut laufen wird und die Leute, die das schon, die Sequel schon spielen durften, sind davon durchaus auch schon begeistert und haben gesagt, das ist durchaus ein Breath of the Wild 2.0, weil also nicht nur einfach nur copy-mäßig, sondern tatsächlich auch viele Erweiterungen, man kann sich dann Waffen selber bauen und vieles, vieles mehr. Also da wird hingefiebert. Dann eine neue Switch steht in den Startlöchern für ja, Ende 2023 wird es wohl noch nichts, wobei es natürlich Sinn machen würde mit dem Weihnachtsgeschäft. Weiß nicht, wann sie es sonst releasen würden. Also für Nintendo-AktionärInnen ist das natürlich zur Vorweihnachtszeit 2023 wünschenswert. Das ist natürlich klar. ja, Nintendo hat 1983, mein Geburtsjahr, mit dem NES gestartet. Dann 1989, seit 1989 gibt's den Game Boy. Also hat mit tragbaren Konsolen eben gestartet. Super Mario werden hier sicherlich die meisten kennen. Der ist ja 2020 35 Jahre alt geworden. Wer jetzt schnell nachrechnet, genau, Super Mario, Geburtsjahr 1985. Nochmal kurz auf die Switch zu kommen, ist mittlerweile erfolgreicher als von den verkauften Units her als die PlayStation 4. Aktuell liegt es bei ungefähr 123 Millionen verkauften Stück. Also wirklich ein Wahnsinnserfolg, die Switch, und damit auch, also wirklich viel, viel, viel besser als die Vorgängerin, die Wii. Nintendo generell bei Spielekonsolen überhaupt in den Top 5 der meistverkauften Spielekonsolen gibt es 3 Spielekonsolen von Nintendo, nämlich NES, Game Boy und die Switch. Und was ist die Konkurrenz von Nintendo im Spielekonsolengeschäft? Ganz klar Sony natürlich. Und die PlayStation 2 ist auch an Platz 1, was die meistverkauften Units einer Spielekonsole angeht. Und
aber auch Japan. Es bleibt also in Japan.
Genau, es bleibt in Japan. Ja, Sony, ja klar, japanisches Unternehmen. Und die Xbox, die ist gar nicht in den Top 5 zu finden. Die Xbox liegt irgendwo in den Top 10. Aber natürlich Microsoft, was den Konsolebereich angeht, natürlich auch als ernstzunehmende Wettbewerberin zu sehen. Wir hatten es ja in der letzten Folge mit der immer noch laufenden oder versuchten Akquise von Microsoft dass Microsoft Activision Blizzard versucht zu kaufen. Und kartellrechtlich daher erstmal ein Riegel vorgeschoben wurde von der britischen Kartellbehörde CMA. Da hat ja Microsoft, um eben Kartellbedenken abzuschwächen, ja mit Nintendo einen 10-Jahres-Deal vereinbart, der dann in Kraft tritt, wenn die Acquisition Activision Blizzard durch Microsoft durchgewunken würde. Das dann eben für 10 Jahre lang eben auch auf Nintendo-Konsolen, Nintendo-Hardware Call of Duty laufen dürfte und würde. Und Call of Duty ist ja eben die Cash-Cow von Activision Blizzard. Also das wäre sicherlich auch vorteilhaft für Nintendo. Dann Wettbewerber von Nintendo, was Software, was Spiele angeht. Ja, Blizzard ist ja gerade schon gefallen, aber auch EA, ne, Electronic Arts. Viele kennen bestimmt die FIFA-Fußballreihe oder auch NBA-Reihe von EA, sehr, sehr erfolgreich. Das oder Take-Two Interactive, so Red Dead Redemption und so weiter, sind das natürlich erfolgreiche Spiele, ein erfolgreiches Spiel von denen. Das sind Wettbewerber in dem Bereich für Nintendo. Was man zu den Wettbewerbern Microsoft und Sony sagen kann im Konsolebereich ist, das darf man natürlich nicht einfach so vergleichen, denn zum Beispiel eine Sony konnte damals die PlayStation überhaupt so günstig auf den Markt bringen, damals irgendwie für $299 auf den Markt gebracht, obwohl das Sony viel mehr gekostet hat, aber die haben das ja eben querfinanziert und durch das andere Geschäft, ne, Sony als großer Elektronik-Mischkonzern oder Entertainment-Konzern, da spielen auch noch viele andere Dinge mit rein, Unterhaltungsgeschäft von Sony. Und die konnten damals eben PlayStation sehr, sehr günstig auf den Markt bringen, haben das ja auch sehr erfolgreich, bis heute sehr erfolgreich gemacht. Diese Möglichkeiten hat Nintendo natürlich nicht. Und Microsoft müssen wir nicht drüber reden, ne? Womit die eigentlich ihr Geld alles verdienen. Ob es jetzt Cloud ist mit Azure oder Windows und so weiter und so fort. Da hat Microsoft natürlich die Anfänge der Xbox auch massiv durch anderes bestehendes Cash-Cow-Kerngeschäft querfinanziert. Und diese Möglichkeiten hat Nintendo nicht. Deswegen kann man jetzt einfach KUV, KGV-Geschichten zwischen diesen drei nicht so einfach vergleichen auf Gesamtunternehmensbasis. Ich finde Nintendo einfach spannend, weil sie einerseits ja extrem starke Marken haben, vielleicht fast schon so ein bisschen vergleichbar wie mit Disney, also Super Mario, Pokémon, Zelda, Donkey Kong, das sind einfach extrem starke Marken im Nintendo-Universum. Pokémon Go haben viele von euch sicherlich auch mitbekommen, was da von Niantic released wurde als Nintendo-Aktionär. Davon hat die Nintendo-Aktie übrigens massiv profitiert. Die ist da irgendwie in kürzester Zeit irgendwie um 70-80% hochgeschossen. Und Nintendo sah sich dann in der Zeit, als Pokémon Go rauskam und dann gefühlt jeder sagte, das ist jetzt der Durchbruch von AR und VR, also vor allem von AR als Augmented Reality. Und Nintendo sah sich dann aber doch bemüßigt, noch einmal offiziell Stellung zu nehmen und zu sagen, ey, Pokémon Go, das ist zwar Lizenzgeschäft für uns, aber wir haben das Game nicht entwickelt und wir haben es auch nicht released. Ne? Und Niantic, nochmal zur Erinnerung, wurde ja damals 2010 als ein Google-Startup gegründet und hat dann die Ausgründung 2015 genommen, ist seitdem unabhängig. Und Niantic hat und profitiert weiterhin mit Abstand am meisten eben von den wirtschaftlichen Erfolgen von Pokémon Go. Und Pokémon Go ist einfach auch in diesem Mobile-Gaming-Bereich eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Weit, weit über 1 Milliarde Downloads dieses Spiels mittlerweile und erwirtschaftet immer noch, also viele, viele hunderte Millionen US-Dollar pro Jahr. Also es liegt, glaube ich, deutlich über 500 Millionen US-Dollar pro Jahr Revenue, wenn ich mich nicht ganz irre, die Niantic da immer noch pro Jahr allein mit Pokémon Go einstreicht. Und es soll jetzt wohl auch irgendwie eine Plattform in den Startlöchern stehen. Also Niantic will sich da ja auch ein bisschen unabhängig machen. Aber klar, diese Plattform von Niantic wird da erstmal von Pokémon Go leben, ist klar. Nichtsdestotrotz hat das auch gezeigt, dass Nintendo eben einfach starke Marken im Programm hat und da sicherlich auch mit profitieren kann. Mobile Gaming ist auch so eine Sache, da profitiert jetzt Nintendo auch lange nicht so stark wie jetzt vielleicht ein Apple oder ein Tencent mit Sega oder. Es sind Mobile Gaming macht aktuell nur ungefähr 3% vom Umsatz von Nintendo aus. Also wirklich das Hauptgeschäft sind die Konsolen und deswegen und die Spiele-Releases. Und deswegen ist einfach so ein Klassiker, so eine Cash-Cow wie Zelda, jetzt mit der Fortsetzung mit Tears of Kingdom, ist eben so viel beachtet und so wichtig und deswegen wird auch die neue Switch so wichtig sein für Nintendo und das wird auch für den Aktienkurs da letztlich entscheidend sein. Also ganz wichtig, was jetzt ab dem 12. Mai passiert und eben dann auch zum hoffentlich Ende des Jahres mit der neuen Switch. Also das sind ganz wichtige, wegweisende Geschichten, die da für Nintendo als Unternehmen und die AktionärInnen eben angeht. Was auch noch wichtig zu wissen ist für Nintendo, die haben, ich weiß nicht wann genau, ist noch nicht so lange her, begonnen, so Theme Parks zu machen, also unter, wie nennt man dann das, Freizeitparks, ähnlich wie jetzt so Heidepark Soltau mäßig oder Hansapark oder Europapark in Rust oder meinetwegen Disneyland, nicht ganz so große Kaliber wie Disneyland, aber in Kooperation mit Universal gibt es eben mehr und mehr Nintendo Theme Parks. Es gibt auf jeden Fall einen in Singapur, es gibt in den Staaten welche und die sollen auf allen Kontinenten, soll das jetzt fortgeführt werden, weil das wohl auch ganz gut begonnen hat. Also das ist durchaus eine Strategie, die Nintendo weiter verfolgt. Wir müssen unbedingt mal in so einen reingehen. Muss mal gucken, wo hier einer in unserer Nähe ist. Bin mal echt...
Ja, das ist das Problem.
Bin mal echt gespannt. Und ja, also ich bin großer Nintendo-Fan. Es gibt eine relativ große Dividende von aktuell gut 3%. Das hat Nintendo, wenn man jetzt ein Dividenden-Fan ist, hat Nintendo das natürlich auch einer Sony und vor allem einer Microsoft voraus, dass da eine tolle Dividende gezahlt wird. Gut, Microsoft hat es in den letzten Jahren mit grandiosen Kursgewinnen den AktionärInnen zurückgezahlt. Ist natürlich auch super. Und aber auch wenn man Nintendo jetzt vergleicht mit einer Blizzard, mit einer EA, mit Take-Two Interactive oder mit einer polnischen CD Projekt, dann ist Nintendo natürlich auf der Dividendenseite auch wirklich attraktiv. Ich finde es vom KGV Ja, ist nicht ganz billig. Je nachdem, wo man guckt, liegt es so zwischen 15 und 19 für 2023. Ich habe selber auf jeden Fall Nintendo im Depot, halte auch weiterhin die Aktie, finde die sehr attraktiv. Und das soll es gewesen sein, es sei denn, du hast noch eine Frage, Lasse.
Nee, bei OnVista steht, dass die Gewinnprognosen für die nächsten Jahre eher negativ sind, also dass das Gewinnwachstum erstens abnimmt, beziehungsweise dann sogar die Gewinne sogar schrumpfen sollen. Falls das stimmen sollte, ich weiß immer nicht so ganz genau, wo OnVista halt diese Zahlen hernimmt, das ist meistens ja auch nicht ganz so
transparent,
akkurat und transparent auch nicht. Dementsprechend kann man das jetzt nicht so richtig einschätzen, aber das könnte man zumindest nochmal als kleinen Risikofaktor mit auf den Zettel haben, ne? Also dass die Bewertung, die aktuell jetzt nicht übertrieben teuer ist, aber moderat auf jeden Fall, also auch nicht billig mit einem KGV von meinetwegen rund 20, dass das eben natürlich auch durchaus teurer werden könnte, wenn sich diese schrumpfenden Gewinne dann in den nächsten Jahren bewahrheiten sollten. Das müsste man dann zumindest noch mit auf den Zettel haben. Aber ansonsten, guck mal auf den Chart, ist es eigentlich gerade in doch einem recht interessanten Bereich so. Ist ja auch wirklich deutlich zurückgelaufen, die Aktie seit 2021, Beginn 2021 hatte sich in der Spitze fast auch halbiert, jetzt Anfang des Jahres. Und von daher kann man da sicherlich mal das zumindest mal auf die Watchlist setzen, halte ich auf jeden Fall für interessant. Vielleicht auch mal eine kleine Testposition aufbauen. Ist sicherlich besser als noch vor ein oder zwei Jahren, als die Aktie, wie gesagt, deutlich höher notiert hat und auch deutlich teurer bewertet war. Das heißt natürlich nicht, dass das Ende der Abwärtstendenz der letzten zwei Jahre jetzt schon eingeläutet ist, aber ja, das kann man ja, wie gesagt, immer sowieso nicht genau prognostizieren und in die Zukunft schauen. Ja, danke Jonas für diese sehr ausführliche Analyse von Nintendo. Dann würde ich mit deiner Genehmigung hier weitermachen, mit meiner Aktien.
Sehr gern. Ich bin da auch großer Fan von diesem Unternehmen und habe, so viel kann ich schon verraten, das auch in meinem privaten Depot.
Ja, fantastisch. Sehr gut. Alles richtig gemacht.
Hoffentlich. Und nicht erst seit gestern.
Die Rede ist von Daikin Industries. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Steht ja auch in den Shownotes. Schaut es euch an mit der WKN. Ist ein Traditionsunternehmen in Japan, ein Premium-Anbieter für Klimaanlagen, aber eben auch für Wärmepumpen. Und das macht das Ganze natürlich sehr interessant, weil sowohl Klimaanlagen als auch Wärmepumpen sind, denke ich mal, zwei Technologien, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten allein aufgrund des Klimawandels und aufgrund des Umbaus der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität oder CO2-Neutralität vielmehr, natürlich eine extreme Relevanz haben. Und in Bezug auf die Wärmepumpen, das ist ja eine Diskussion, die hier in Deutschland jetzt seit Monaten sehr, sehr hitzig geführt wird. Und da kam es mir eigentlich in den Sinn, auch mal ein Unternehmen zu beleuchten, was auch wirtschaftlich von dieser Entwicklung in den nächsten Jahren sehr stark profitieren sollte, auch heute schon profitiert, auch in den letzten Jahren schon davon profitiert hat. Und Daikin ist da auf jeden Fall einer der Hauptunternehmen, die man da, oder wichtigsten Aktien, wichtigsten Unternehmen, die man da definitiv auf dem Zettel haben sollte. Schauen wir uns mal die Fundamentaldaten
an. Lasse, eine kurze Rückfrage. Du sollst jetzt hier nicht eine Wärmepumpe erklären. Das macht jetzt hier, springt hier jetzt den Rahmen. Das kann man ja auch sich in einem YouTube-Tutorial viel leichter angucken. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du in der Recherche was dazu gelesen. Immer wieder kam der Punkt auf, dass da halt gesagt wurde, ja, Wärmepumpe im Altbau irgendwie nicht wirklich praktikabel, aber eben bei alleinstehenden Häusern, und da gibt es ja in Deutschland sicherlich viele, die noch ohne Wärmepumpe sind, da kann das unter gewissen Umständen total Sinn machen. Wichtig sei wohl, dass das in Kombination mit einer relativ guten Dämmung passiert. Also, dass man einerseits, das wird natürlich alle Steiko-AktionärInnen hier freuen, unter anderem mich. Es gibt natürlich auch noch Gutex, ist auch klar. Es gibt nicht nur Steiko. Es gibt auch sicherlich viele nicht börsennotierte Unternehmen, die in Dämmstoffen im Bestand und im Neubau aktiv sind. Aber hast du dazu was gelesen?
Ja, ich habe auch einige Videos dazu gelesen. Auch da kann ich vielleicht mal gucken, ob ich ein interessantes mal verlinken kann. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, hier auf jeden Fall jetzt mal das Prinzip der Wärmepumpe zu erklären. Also ganz grob gesprochen, es geht letztendlich darum, Abwärme zu nutzen, entweder aus der Luft oder teilweise auch aus dem Boden. Es gibt ja auch Wärmepumpen, die letztendlich zum Beispiel wie Geothermie funktionieren. Es gibt sogar welche, die Abwasserwärme nutzen zum Beispiel und das dann umwandeln in Energie, in Heizenergie. Also da gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen, die das Kernprodukt eigentlich oder die Wärmepumpe, über die wir jetzt auch hauptsächlich gesprochen wird, ist eigentlich eine, die mit elektrischem Strom aus Luft, die Wärme aus der Luft zieht und umwandelt und komprimiert und dann in Wärme umwandelt. Aber wie gesagt, ich kann es nicht komplett jetzt erklären. Ich habe mich ja auch nicht darauf vorbereitet. Müsste man in einer anderen Folge nochmal machen. Wir könnten zum Beispiel gerne mal eine Folge zu Wärmepumpen machen. Da gibt es ja auch einige andere sehr interessante Unternehmen.
Und Buderus.
Ja, und auch Nibel zum Beispiel. Wir hatten jetzt ja auch gerade, da gehe ich auch gleich nochmal ganz kurz am Rande ein, eine spektakuläre Übernahme hier von einem deutschen Traditionsunternehmen, Viessmann, durch Carrier Global aus den USA. Da ging es ja auch im Kern um das Klima- und Wärmepumpengeschäft. Also das ist ein Markt, der extrem relevant ist und der gerade total im Umbruch, aber auch im großen Wachstum begriffen ist. Von daher macht es, glaube ich, Sinn, einfach mal eine Wärmepumpenfolge zu machen, sich dann die Technologie mal näher anzugucken und auch die Unternehmen, die da mit im Spiel drin sind. Bevor ich jetzt hier irgendwelche halbgaren Dinge erzähle, das führt, glaube ich, dann zu nichts. Aber zurück zu Daikin. Wie gesagt, ist ein Traditionsunternehmen, gibt es bereits seit den 1930er Jahren. Marktkapitalisierung aktuell 47 Milliarden Euro, knapp 90.000 Mitarbeiter 2022. Der Firmensitz ist in Osaka. Gelistet ist das Unternehmen im japanischen Leitindex Nikkei 225. Also 225 steht für die Unternehmensanzahl, die da in dem Index gelistet sind, also 225 Unternehmen. Und Daikin, habe ich eben schon gesagt, ist Weltmarktführer im Bereich Klimaanlagen und ist zumindest die Nummer 1 im europäischen Wärmepumpengeschäft. Die ersten Klimaanlagen wurden von Daikin schon 1930 entwickelt. Damit war das Unternehmen in Japan zumindest der erste Akteur, der Klimaanlagen entwickelt hat. Auch weltweit einer der ersten Unternehmen, die das nicht nur erfunden und weiterentwickelt hat, diese Technologie, sondern auch wirklich im großen Stil dann eben produziert und auf den Markt gebracht hat. Wärmepumpen eben immerhin seit den 1950er Jahren. Also man könnte ja denken, dass das jetzt hier oder der Diskussion in Deutschland entnehmen, dass das eine Technologie ist, die jetzt irgendwie gerade vor 2 Jahren auf den Markt gekommen ist und was ganz, ganz Neues ist. Dem ist nicht so. Das gibt es eben ja seit Jahrzehnten, diese Technologie. Wenn man sich andere Länder in Europa anguckt, dann ist der Marktanteil von Wärmepumpen in den Heizungsanlagen auch schon viel, viel höher. In Skandinavien zum Beispiel heizen teilweise 60-70% der Haushalte mit Wärmepumpen und der Rest kommt dann oft aus Fernwärme. Das heißt also, da wird man kaum Öl- oder Gasheizung zum Beispiel finden. Natürlich gibt es da auch noch Holzheizung, Pelletheizung, weil die Skandinavier, vor allen Dingen ja Schweden und Norwegen, auch große Holzbestände oder große Wälder haben, um dort Holz zu schlagen. Aber das zeigt zum Beispiel auch in der Diskussion, ne, wenn es darum geht, ja, das Wärmepumpen ist viel zu teuer und ist nicht im breiten Stil einsetzbar und ist vor allen Dingen auch, wenn es kalt wird, nicht zuverlässig. Wenn man sich eben anguckt, dass es gerade in Skandinavien, wo es ja deutlich kälter ist in der Regel, als in Deutschland im Winter, dass das da eben zu großen Marktanteilen schon gibt und auch die Zuverlässigkeit gewährleistet ist, dann gibt es viele oder werden viele Argumente, die dann eben jetzt meinetwegen in der Bildzeitung oder sonst wo populistischerweise geteilt werden zum Thema Wärmepumpen, die das Ganze negativ betrachten, glaube ich auch schon ein Stück weit relativiert. Das heißt nicht, dass Wärmepumpen jetzt für jedes Haus die beste und die richtige Lösung ist, das auch nicht, aber das können wir dann in einer anderen separaten Folge dann auch mal ein bisschen näher beleuchten. Die Bewertung ist im Vergleich zu anderen Anbietern recht moderat. Sie ist auch nicht komplett günstig, aber sie ist auf jeden Fall moderat. Das Kursgewinnverhältnis für 2023 liegt je nach Quelle bei 27 bei Stock 3 beziehungsweise bei 24 bei OnVista. Und wenn man sich das Gewinnwachstum der letzten Jahre anguckt, das immer über 10% war, teilweise deutlich über 10%, dann ist das meines Erachtens auch eine Bewertung, die aktuell wirklich in Ordnung ist. Sie ist, wie gesagt, nicht komplett günstig. Vielleicht kommt die Aktie ja noch ein bisschen zurück, aber auf jeden Fall wäre das fundamental betrachtet ein Niveau, was aus meiner Sicht vertretbar ist, zumal die Aktie in den letzten 2 Jahren auch deutlich zurückgekommen ist und auch eine Bewertung wieder deutlich günstiger ist. Die Bewertung war vor 2 Jahren noch doppelt so hoch, wie sie aktuell ist. Dementsprechend ist da auch schon ein guter Teil der Korrektur, denke ich, eingepreist. Daikin ist letztendlich ein Anbieter, der im Premium-Segment aktiv ist. Also die Produkte, sowohl die Klimaanlagen als auch die Wärmepumpen, sind besonders energieeffizient, damit auch umweltfreundlich und sie sind vor allen Dingen auch langlebig. Auch das ist ja Teil der Umweltfreundlichkeit, dass ein Produkt möglichst lange Bestand hat, möglichst wartungsarm ist und eben lange auch genutzt werden kann, ohne dass ständig dann das ganze Produkt oder große Teile des Produktes neu gekauft oder neu produziert werden müssen. Also das ist letztendlich ein Teil der Philosophie und auch der Unternehmensstrategie von Daikin. Und meine Investitionsthese, kommen wir mal zum zweiten Teil, wäre letztendlich oder ist bei Daikin, dass das Unternehmen in einem ganz, ganz wichtigen Markt aktiv ist, nämlich Klimaanlagen und Wärmepumpen sind beides letztendlich in der Klimazone eigentlich technische Produkte, die einfach unfassbar wichtig sind und wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger werden. Denn der Klimawandel sorgt natürlich einerseits für sehr viel mehr Regionen, die unter starker Hitze leiden, zum Beispiel Indien oder auch natürlich Teile von Afrika, Südamerika, aber auch Südeuropa. Und andererseits geht es darum, große Teile der bislang fossilen Heiztechnik eben zu ersetzen durch energieeffiziente einerseits, aber auch natürlich möglichst klimaneutrale oder CO2-neutrale Heizung. Und da Wärmepumpen eben mit Strom größtenteils genutzt werden und betrieben werden. Und wenn dieser Strom aus erneuerbaren Energien stammt, dann ist es eben natürlich auch eine CO2-arme beziehungsweise bestenfalls sogar CO2-komplett freie Technik fürs Heizen. Der Gebäudesektor macht immerhin rund 40% der CO2-Emissionen hier in Deutschland aus und wird jetzt ja aufgrund der EU-Regularien bis 2030 schrittweise und dann auch später bis 2045 muss er komplett klimaneutral sein. Das heißt also, es stehen gigantische Investitionen im Gebäudebereich, nur allein in Europa, aber auch natürlich in vielen anderen Teilen der Welt jetzt bevor. Und wir haben ja auch in Bezug auf Steico zum Beispiel, hast du eben angesprochen, Jonas, das schon gesagt, auch andere Unternehmen werden davon massiv profitieren, aber Daikin und auch letztendlich andere Heizungshersteller oder Wärmepumpenhersteller werden auch sicherlich davon einen großen Teil von diesen Investitionen abbekommen und davon dann profitieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich bei Daikin spannend finde, ist die große Wertschöpfungstiefe. Das Unternehmen ist einer der wenigen Anbieter, der alle wichtigen Komponenten, also von Kältemittel über Kompressoren bis hin zum Beispiel zu der ganzen Elektronik und der Software selbst herstellen und aufeinander abstimmen kann. Dieses Prinzip kennt ihr wahrscheinlich zum Beispiel von Apple oder Tesla, die ebenfalls damit sehr erfolgreich sind mit diesen Ansätzen. Also die sind eben viel weniger abhängig von Zulieferern und von anderen Komponenten, die teilweise auch die Leistung minimieren. Also wenn es dann letztendlich wichtige Komponenten sind, die von anderen Herstellern produziert werden und zugekauft werden müssen, aber nicht mit dem Kernprodukt wirklich harmonieren oder richtig gut abgestimmt sind. Also zum Beispiel das beste Beispiel ist bei einem Handy meinetwegen die Hardware und die Software. Dann kann das eben auch wirklich deutlich die Leistung minimieren oder verringern, vielleicht besser gesagt. Und das ist ja auch einer der Gründe dafür, zum Beispiel, warum Apple eben so gute Produkte herstellt und jetzt auch immer mehr auch auf eigene Chips hersetzt und Intel zum Beispiel als Hersteller oder als Zulieferer da rausschmeißt, um das eben noch viel besser hinzubekommen mit dieser Wertschöpfungstiefe. Und einen ähnlichen Ansatz verfolgt eben auch Daikin und ist damit sehr erfolgreich. Ein weiterer Pluspunkt ist die regionale Produktion, also zum Beispiel die Wärmepumpen für den europäischen Markt, werden zum großen Teil in Ungarn hergestellt. Die Klimaanlagen für den großen und wichtigen indischen Markt werden in Indien hergestellt. Und meistens auch die ganzen Komponenten, die dann für die Produktion dieser Produkte wichtig sind, auch die kommen eigentlich aus einem regionalen Markt, sodass eben die Lieferkettenproblematiken nicht ganz so extrem sind wie zum Beispiel bei anderen Herstellern, auch den deutschen Herstellern. Also da ist auch diese japanische Philosophie, wie Jonas sie ja eben auch angesprochen hat, die ja auch auf Ebene der ganzen Volkswirtschaft schon lange gang und gäbe ist. Auch das ist jetzt hier in der Unternehmenspolitik sichtbar und führt dazu, dass man da natürlich auch besser aufgestellt ist und weniger anfällig für Störungen dieser Lieferketten dann ist. Die Produktionskapazitäten werden sehr, sehr stark ausgebaut derzeit, sowohl für Klimaanlagen als auch für Wärmepumpen. Wenn man sich das anschaut, allein in Indien ist der Umsatz für Klimaanlagen von Daikin im letzten Jahr um 43% gestiegen. Der Absatz von Wärmepumpen in Europa ist im letzten Jahr um 47% gestiegen, also richtig großes, zweistelliges prozentuales Wachstum. Und ja, Daikin ist auch immer noch Marktführer im Bereich Wärmepumpen in Europa. Ich denke mal, das starke Wachstum der nächsten Jahre, was da zu erwarten ist, das wird jetzt auch schon adaptiert durch die Produktionskapazitäten, die massiv ausgebaut werden, was natürlich ein Risiko ist auf jeden Fall, aber nicht nur für Daikin, sondern generell für die ganze Branche ist natürlich der Preisverfall, der jetzt durch die große Produktionsausweitung in den nächsten Jahren stattfinden könnte. Sowas Ähnliches haben wir zum Beispiel auch in der Vergangenheit bei Solarmodulen gesehen, bei Windkraftanlagen, dass der Kunde, die Kundin, die profitiert davon, dass natürlich diese ganzen Anlagen dann preiswerter werden. Und das ist natürlich auch wichtig in Bezug auf die Klimaziele, denn nur wenn die ganzen Dinge, die neuen Heizungen und auch Solarmodule günstiger werden, dann können sie in den Massenmarkt eintreten und viele Leute können sich das leisten und auch dann gelingt nur die Energiewende. Aber für die Hersteller dieser Produkte könnte es natürlich dazu führen, dass die Margen, oder es wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass die Margen unter Druck geraten und dass man dann eben nur mit höheren Marktanteilen und mit großen Skaleneffekten in der Produktion dem entgegenwirken kann. Das heißt also in der Masse dann die Gewinne machen muss und nicht mehr die kleinen Hersteller vielleicht im Großen davon profitieren. Das ist auch einer der Gründe zum Beispiel, warum Viessmann jetzt von Carrier Global übernommen wird. Das werden wir dann in einer anderen Folge vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher thematisieren. Viessmann ist einfach zu klein, um diese Entwicklung mitzugehen und ist letztendlich auch, oder hat auch lange technologisch geschlafen, hat zu lange auf das ganze alte Öl- und Gasheizungsgeschäft gesetzt und ist da sicherlich technologisch auch ein Stück weit hinter Daikin zum Beispiel. Und dementsprechend jetzt diese Übernahme, die ja auch große Wellen geschlagen hat. Daikin ist als Marktführer und auch Technologieführer da sicherlich deutlich besser aufgestellt und dürfte auch in einem Preiskampf meines Erachtens, ja, was heißt als Sieger vom Platz gehen. Auch die werden sicherlich dann geringere Margen haben, als sie es jetzt noch aktuell haben. Aber durch die Skaleneffekte und die großen Produktionskapazitäten, die sie jetzt schon haben und auch weiter ausbauen, sollten sie definitiv weniger stark unter Druck geraten als kleinere Hersteller, wie zum Beispiel Nibe. Wir hatten ja Nibe auch aus Schweden lange Zeit jetzt im Musterdepot, haben wir letzte Woche tatsächlich verkauft, auch mit deutlich Gewinn, 34%, glaube ich. Aktie ist gut gelaufen, aber da wäre ich zum Beispiel aktuell vorsichtiger, weil einerseits die Bewertung doppelt so hoch ist wie bei Daikin und Nibe andererseits aber eben auch deutlich kleiner ist und auch weniger breit diversifiziert. Also die haben kaum Klimaanlagengeschäft zum Beispiel, sind viel, viel kleiner vom Volumen her. Und dementsprechend sollten die zum Beispiel dann vielleicht eher unter Druck geraten, wenn es jetzt zu einem stärkeren Wettbewerb auf dem Markt für Wärmepumpen in Europa kommen sollte. Wir haben also umgeschichtet, wir haben Daikin letzte Woche schon ins Musterdepot gekauft für unsere Mitglieder, die werden es ja sicherlich mitbekommen haben und haben Nibe dafür rausgeschmissen und die Gewinne da realisiert. Gucken wir zu guter Letzt auf den Chart. Wir haben, oder ich habe eben schon die steile Rallye im Jahr 2020 und 2021 angesprochen. Da gab es eine gute Übertreibung auf jeden Fall bei der Aktie, wie natürlich bei vielen anderen Aktien auch in dem Zeitraum. Die Bewertung ist jetzt wieder deutlich zurückgekommen. Die Aktie ist auch zurückgekommen. Die Übertreibung wurde meines Erachtens zum größten Teil zumindest mal abgebaut. Ob das jetzt schon der Boden ist, wird man dann sehen. Aber der Chart sieht aktuell eigentlich recht konstruktiv aus in meinen Augen. Man kann sicherlich entweder jetzt schon mal einen Fuß in die Tür stellen und auf einen Ausbruch nach oben warten oder spekulieren. Also über die 165 Euro hinaus, dann ist da sicherlich Platz bis mindestens mal 175, vielleicht sogar bis zum Verlaufshoch aus dem letzten Sommer bei rund 190 Euro. Und unten kann man sicherlich nochmal bei 138 Euro sich mal einen Preisalarm setzen. Das ist das bisherige Tief und da könnte die Aktie sicherlich natürlich auch nochmal, wenn der Gesamtmarkt zumindest schwächelt, auch nochmal hinlaufen. Aber ja, für mich spricht aus meiner persönlichen Wahrnehmung nichts dagegen, auch jetzt schon mal eine erste Position bei Daikin aufzumachen, aus den eben genannten Gründen und auch aus der fundamentalen Sicht ein wirklich sehr spannendes Unternehmen. Ein Risikofaktor ist neben den fallenden Margen, die vielleicht drohen in den nächsten Jahren, sicherlich auch der recht große Umsatzanteil in China, der noch in China erwirtschaftet wird, dort vor allen Dingen im Klimaanlagensegment. Da aber vor allem der indische Markt gerade sehr stark weiterentwickelt wird und auch viele andere asiatische Märkte, halte ich das Risiko für kalkulierbar und Daikin ist da jetzt nicht so extrem in China oder von China abhängig, wie es so mancher deutscher Konzern im Automobilbereich oder im Chemiebereich zum Beispiel aktuell ist. Vor allem im Automobilbereich, im Chemiebereich ist es ja nicht so extrem gerade, hatten wir ja letzte Folge besprochen mit BASF, aber könnte in Zukunft ja noch zunehmen. Bei Daikin ist es eigentlich genau umgekehrt dass der Umsatzanteil in China eher rückläufig ist, weil die anderen Märkte, vor allen Dingen Indien, eben sehr, sehr stark zulegen und dort das Risiko dann auch entsprechend, glaube ich, ein bisschen breiter gestreut wird. Das soll es gewesen sein, Jonas, zu Daikin. Wirklich ein sehr spannendes Unternehmen. Auch ich habe es privat im Depot und ja, werde es auch, glaube ich, sehr langfristig halten. Also da werde ich jetzt nicht irgendwie, wenn die Aktie jetzt vielleicht ein bisschen läuft, da irgendwie große Gewinne mitnehmen, sondern ich glaube, da werde ich eher versuchen, langfristig meine Position auszubauen, aufzubauen. Bisher habe ich erstmal nur den Fuß in der Tür und sollte es dann nochmal Rücksetzer geben, dann würde ich das eher dazu nutzen, da nochmal ein bisschen mehr zu investieren und das ein bisschen breiter aufzustellen.
Cool, danke dir, Lasse. Richtig, für dich auch richtig gutes Unternehmen und werden wir sicherlich auch noch viel von lesen und möglicherweise in der Nachbarschaft hier und da hören, wenn sich die ersten Leute mit Daikin, Wärmepumpen, die ja auch dafür genutzt werden können, um Gebäude zu kühlen.
Genau. Letztes Wort, eine doch recht ausführliche Fundamentalanalyse vor allen Dingen von Abilitato heißen die, glaube ich. Ne? Die machen echt ein schöner Blog, sehr zu empfehlen, habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Ich habe auch gerade kürzlich zu Daikin da eine Analyse geschrieben, fand ich hilfreich auf jeden Fall, jetzt auch bei der Vorbereitung und auch viele andere Unternehmen nehmen die da unter die Lupe, wie ich finde, auch wirklich mit Hand und Fuß vernünftig gemacht, gut recherchiert, also sicherlich mal einen Blick wert.
Sauber. Kommen wir ganz schnell, weil wir schon wieder über eine Stunde rutschen, Wahnsinn, zu den Japan-ETF. Die, ganz grundsätzlich mal gesagt, die von der Zusammensetzung sind die sich sehr ähnlich. Die Top 15 sind im Grunde identisch. Beide ETF setzen auf große, also heißt Unternehmen mit sehr hoher Marktkapitalisierung und auf Midcaps. Das haben die ident. Der größte Unterschied bei den, die größten Unterschiede bei den beiden sind einerseits die Gesamtanzahl der Aktientitel und die Tatsache, dass der eine Fonds ein thesaurierender Fonds ist und der andere ein ausschüttender Fonds ist. Kommen wir den Lasse zuerst zuvorderst angestellt hat, nämlich von Luxor. Shownotes, in den Shownotes sind die WKN dann drin. Der hat eine Gesamtkostenquote von 0,12%. Da sind aktuell 236 Aktientitel drin, die Top 10 sind mit 23% aktuell gewichtet. Das ist der thesaurierende Fonds, also Unternehmen oder Aktientitel, die eben Dividenden ausschütten, die legt der Fonds automatisch und direkt wieder im Fondsvermögen an. Der wurde aufgelegt Ende Februar 2018 und das Fondsvolumen, das ist ein relativ großer Fonds, beträgt 1,9 Milliarden Euro. Aktuell. Der andere Fonds ist von der Fondsgesellschaft Amundi. Das ist, das kann ich vielleicht von meiner Seite sagen, ich bespare diesen Fonds. Der hat eine Gesamtkostenquote von nur 0,05%. Der hat deutlich mehr Aktientitel drin, nämlich 332 Unternehmen, also fast 100 Unternehmen mehr als der von Luxor. Die Gewichtung der Top 10 ist ganz ähnlich, 21,3%, also auch nur knapp 2 Prozentpunkte weniger als jetzt beim Luxor. Wie gesagt, ausschüttend, aktuell 2,1% Dividendenrendite. Der Fonds ist ein knappes Jahr jünger, wurde aufgelegt Ende Januar 2019. Das Fondsvolumen ist deutlich niedriger als bei dem von Luxor, nämlich nur 243 Millionen Euro. Dazu muss gesagt werden, dass es beide ETF als thesaurierende und als ausschüttende Variante gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will aber bei Luxor unbedingt bleiben, aber möchte eine ausschüttende Variante haben, dann könnte ich das finden und vice versa auch bei Amundi. Also Amundi besticht hier jetzt, muss man ganz klar sagen, mit einer deutlich niedrigeren Gesamtkostenquote. Und wer jetzt ein Fan davon ist, dass die Top 10 nicht ganz so hoch gewichtet sind, gut, man muss ehrlich sagen, der Unterschied ist nicht groß, aber das ist wäre hier dann nochmal ein kleiner Pluspunkt vom Amundi gegenüber dem Luxor, meiner Meinung nach. Wer ein großer Fan ist von einer breiten Diversifizierung, würde das isoliert betrachtet auch wieder eher auf der Habenseite beim Fonds von Amundi verbuchen. Wem wichtig ist, dass der Fonds ein großes Volumen hat, würde sicherlich eher bei dem von Luxor zuschlagen. Was die Zusammensetzung der jeweiligen Fonds angeht, die sind wirklich im Grunde identisch. Das bewegt sich wirklich im niedrigen einstelligen prozentualen Bereich, ob da jetzt mal der Industriesektor mehr gewichtet ist oder der Telekommunikationssektor im direkten Vergleich ein bisschen weniger gewichtet ist. Das finde ich zu vernachlässigen. Das packt Lasse euch auch in die Shownotes. Da könnt ihr bei zum Beispiel bei Just ETF oder direkt bei den Fondsgesellschaften das gerne nochmal euch vergleichend anschauen. Aber meines Erachtens sind da die Unterschiede zu vernachlässigen. Was sind da so für Sachen drin? Also alles Unternehmen, die wir hier auch schon mal im Podcast entweder konkret thematisiert haben oder mal erwähnt haben. Shin-Etsu, Sumitomo, Mitsubishi Electrics, Toyota natürlich. Also ganz namhafte Adressen. Sind wie gesagt beides ETF, die eben Large und Mid-Caps, japanische Large und Mid-Caps abbilden. Wie gesagt, ausschließlich Japan-Aktien. Aber nochmal zum ersten Teil dieser Folge zurückkommend, sei einfach erwähnt, Japan ist natürlich mit seinen Global Playern, wie schon gesagt, weltweit aktiv und profitiert eben ja von einer, wenn man davon ausgeht, dass Welthandel zunimmt, wenn man davon ausgeht, dass Weltwirtschaft insgesamt zunimmt, wenn man vielleicht insbesondere davon ausgeht, dass Südostasien überproportional wächst, dann ist sicherlich Japan eine richtige Adresse, Japan-Aktien. Ich bespare den Amundi monatlich. Ich denke, rechne damit, dass auch im nächsten Jahrzehnt der Yen insgesamt gegenüber vielen Währungen, zum Beispiel gegenüber dem Pfund, zum Beispiel gegenüber dem Euro, was ja für uns alle am meisten relevant ist, zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar, an Wert gewinnen wird. Und das würde sich ja zusätzlich auch nochmal in dem Fall, weil die Fondswährung sind Yen, und eine Steigerung des Yen gegenüber dem Euro würde sich dann auch noch zusätzlich positiv auch auf die eigene Performance dann auswirken, weil unsere Heimatwährung ja Euro ist, oder die Heimatwährung der meisten von uns, die hier zuhören, Euro ist. Und deswegen, ich bin froh, da Japan durchaus eine signifikante Gewichtung zu geben, was die Länder- oder Regionsallokation angeht. Und ich sehe es eben, wie gesagt, nicht nur als Japan, sondern eben ganz stark auf Südostasien und ja im Grunde eigentlich auch weltweit. Ne? Daikin ist auch drin, Mitsubishi, die ganzen Unternehmen sind ja weltweit unterwegs. Und ich finde, ich habe so viel Europa und US-Exposure, dass ich eben froh bin, da eben mit Japan, ja, in Anführungsstrichen, so eine Art Gegengewicht zu haben. Und ja, Japan ist bei mir persönlich zum Beispiel im Depot jetzt auch schon durchaus eine ganze Weile deutlich stärker gewichtet als China. Und das soll es gewesen sein.
Ja, dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Auch ich tendiere zu dem Amundi, aus den von dir schon genannten Gründen. Allerdings die einzige Sache, die ich noch hinzufügen würde, ist, oder was ich generell bei beiden ETFs sehr gut finde, ist die wirklich sehr breite Streuung der Sektoren. Das hat man echt bei vielen ETFs nicht, gerade bei ETFs, die jetzt auf dem US-Markt aktiv sind, dass verschiedene Sektoren so gleichgewichtet sind, ne? Also Industrie, Nicht-Basis, Konsumgüter, Technologie, alles so zwischen 15% und 20%. Finde ich echt super, dass es mal ganz viele verschiedene Branchen da drin hat, auch viele unter verschiedenen Unternehmen. Und weshalb ich den Amundi auch noch interessanter finde, ist, dass der Gesundheitssektor dort stärker gewichtet ist als in dem Luxor. Da ist der Gesundheitssektor an vierter Stelle. Beim Luxor ist an vierter Stelle der Finanzsektor. Und da ich mit Hinblick auf die alternde Gesellschaft in Japan vom dortigen Gesundheitssektor, glaube ich, recht viel halte oder die Aussichten des Gesundheitssektors in Japan für recht lukrativ oder aussichtsreich halt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wäre das auch noch ein kleines Plus auf meiner Seite oder in meiner Meinung nach für den Amundi. Aber wie gesagt, ein kleines Mini-Detail. Ansonsten, ich denke mal, die deutlich günstigeren Kosten sind dann sicherlich vielleicht eher ausschlaggebend. Gut, Mensch, vielen Dank, Jonas, hier für die Top-Auswahl der ETFs und die Ausführungen. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast mit einer, leichten Verspätung, mit einem leichten Überzug von ungefähr 40 Minuten. Das ist ungefähr wie bei der Deutschen Bahn. Ne? Bei der Deutschen Bahn, da geht es auch immer um Pünktlichkeit. Am Ende ist man 40 Minuten zu spät.
Ja.
Wir sind 40 Minuten länger. Nichtsdestotrotz habt ihr trotzdem etwas mitgenommen, hoffentlich. Ich glaube, die Folge war mal eine schöne Abwechslung. In der nächsten Woche mal gucken, ob wir da eine Themenfolge hinbekommen am Mittwoch und was wir dann uns vorknüpfen. Jonas, du hast, glaube ich, einen sehr interessanten Vorschlag gemacht. Den werden wir hier an der Stelle noch nicht verraten, sonst wird es auch noch länger. Seid gespannt, hört wieder rein, hört wieder zu und bis dahin alles Gute, bleibt uns gewogen und euch eine gute Woche.
Arigato gozaimasu.